Dann wieder auf Sendung, es ist der Sonntagsgipfel, der da weitermacht mit der Verena Grenzelmeier hier im Studio. Wir werden in wenigen Momenten weiterreden über die ganze Frage von der Medienfreiheit. Alternativen sind gefragt nach dem katastrophalen Szenario, das da voll schon im Gang ist. Zuerst noch ein Wort zu der Musik, die ihr gehört habt. Das ist der Renaud, einer der berühmtesten Sänger in Frankreich. Und das Lied heisst «Le Déserteur». Allerdings werden wir, hoffen wir, nein, es ist nicht «Le Déserteur», den wir jetzt gehört haben, aber er hat jetzt ein neues Lied geschrieben zum «Déserteur», der ursprünglich von Boris Vian ist. Ja. Und wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Sonntagsgipfel können das Lied vorspielen, denn das ist ja nur so unter der Hand, ist das zugänglich.
Ist vorläufig nur unter der Hand zugänglich, ja. Aber es hat einen unwahrscheinlich guten Text. Sehr kämpferisch übrigens vom Renaud gegen der amerikanischen Politik momentan im Irak.
Und er unter anderem am Mitterrand sagt, dass der einzige, oder? Du hast doch das erzählt, die einzige Art, wo er sich Respekt könnte einzahlen bei ihm, also der Mitterrand wäre in dem, dass er seine Bombenjäger würde aufs Pentagon losjagen.
Ja, das muss man im Zusammenhang sehen, damit man es wirklich nachvollziehen kann. Weil sonst führt es vielleicht zum Missverständnis wie meine Frage, respektive meine Intervention voran, wo ich gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass man das nicht nur auf den Geschlechterkonflikt kann reduzieren kann, die jetzigen Schwierigkeiten, ohne dass ich da die Rolle der Frau mindern möchte. Aber gibt es nicht Ausweg aus dieser Schwarzmalerei, Frena Grendelmeier?
Ich weiß, das wäre Schwarzmalerei. Ich fürchte wieder einmal mehr. Als Frauen sind wir realistischer und sehen einfach, wir brauchen... Ich glaube nicht, dass eine Frau das Gefühl hat, ich muss jetzt zuerst ausprobieren, wie es ist, wenn man ein bisschen kriegerlt. Sie weiß es. Und ich wäre der Meinung, man würde halt ja, die weiblichen Werte ein bisschen im Vordergrund stellen. Das hat mit der Ökologie etwas zu tun. Ich weiß, es wird nicht sehr gerne gehört. Aber wenn ich mir vorstelle, wie hoffnungsvoll die Welt vor einem Jahr ausgesehen hat und wie schnell das ins Gegenteil jetzt, in einer Geschwindigkeit, wie man sich es nicht hat können vorstellen, wie man sich übrigens auch nicht hat können vorstellen, wie schnell der eisige Vorhang aufgeht und die Mauer runter, hat man sich auch nicht können vorstellen. Und das war zu schön, um wahr zu sein. Aber dass es gerade dermaßen brutal sich alles ins Gegenteil jetzt wieder verkehrt, das macht mich einfach wirklich, also nicht zur Schwarzmalerin, sondern einfach, ich kann keine im Moment, außer die schönen Sprüche, man müsste, ich habe keine Lösung. Ich sehe keine, wenn ich mir vorstelle, wenn der Krieg mal aufhört, dann fängt er ja erst an, dann sehen wir erst, wie es dann wirklich aussieht. Und der wird auch nicht aufhören. Also, ich weiss nicht, ob wir, ja, ob man muss damit rechnen, halt einfach, dass der Mensch so dumm ist, dass er sich nur immer wieder kann selber zerstören kann. Oder das, was er gemacht hat, wieder kann selber zerstören kann. Ich bin jetzt gestern 52 geworden. Dass man einfach sagt, ich habe vielleicht mal noch Illusionen gehabt, die kommen mit mir langsam abhanden, dass es eine wirkliche Verbesserung geben kann, weil der Mensch offenbar Tendenz hat, das, was er geschaffen hat, mit aller Brutalität zu zerstören. Übrigens absolut nicht nur mit kriegerischen Mitteln, sondern eben, wenn man die ökologischen Gegebenheiten anschaut, sieht man, dass wir in diesen 40, 50 Jahren Hochkonjunktur langsames Wirtschaftswachstum oder sehr schnelles Wirtschaftswachstum in den Industrieländern, dass wir uns durchaus mit Messer und Gabeln umgebracht haben, als Beispiel. Oder mit unserem Wohlstand, dass wir uns die eigenen Grundlagen zerstören, ohne eine einzige Atombombe oder ohne ein einziges Gewehr. Sondern ganz einfach mit dem, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir das, was wir brauchen, zerstören, aus Bequemlichkeitsdrang, aus Luxusdrang, aus Bedürfnissen, die wir gar nicht haben, die wir befriedigen wollen. Ganz einfach, wie wir feststellen, eine süchtige Gesellschaft sind. Vielleicht dort, doch, ich habe eine Antwort. Ich hätte eine Hoffnung, aber es ist wahrscheinlich also einfach in die Luft rausgeblasen. Oder? Wenn man die ökologische Situation anschaut und wenn man Suchtpotenzial in unserer Gesellschaft anschaut, hat das sehr viel miteinander zu tun. Und ich sage jetzt vielleicht etwas ganz Provozierendes. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir wieder fähig würden, zu geniessen, wieder genussfähig würden, dass das Süchtige noch mehr, noch grösser, noch weiter, noch schneller würde aufhören. Denn die Sucht definiert sich ja unter anderem damit, dass sie keine Sättigungsgrenze kennt. Ein genussfähiger Mensch kennt die Sättigung. Und wer nicht die Sättigung kennt, kann nicht mehr geniessen, muss also die Dosis erhöhen, immer noch mehr. Und so haben wir gelebt. Und offenbar ist es für den Mensch in seiner ganzen Geschichte eben undenkbar gewesen, dass er eines Tages genug hat, geschwiegen denn zu viel. Das ist ja erst das Kind der letzten 50 Jahre. Und bis dahin hat die Menschheit müssen kämpfen, dass sie genug hat, genug zu essen, genug warm, genug Wasser, genug und vor allem. Nicht?
Und das auch und nur in einem beschränkten Teil von unserer Welt, von unserem Planeten.
Natürlich. Und dort ist es immer weitergegangen und hat gekippt, ohne dass wir es gemerkt haben, dass wir in die Sucht hineingekippt sind und uns genau damit alles kaputt gemacht haben, was wir eigentlich wollen für uns erobern, im guten Sinn. Also macht euch die Menschen untertan, die Erde und die Menschen untertan. Nach dem haben wir bis jetzt funktioniert und das ist vorbei. Aber ich glaube wirklich, wenn wir würden lernen, wieder geniessen und damit auch, und jetzt sage ich etwas Unpopuläres, vielleicht etwas, das nach Moralin schmeckt oder nach Moralinsur, dass wir lernen müssen, verzichten, denn Genuss und Verzicht ist ein Paar, ein Gegensatzpaar, das sich bedingt.
Das ist absolut selbstverständlich. Ich glaube, man kann nicht zwei gute Essen hintereinander geniessen.
Genau.
Das ist nicht möglich.
Und wenn ich muss, warum muss ich Gottfried Stutz, jetzt werde ich grob, warum muss ich Eperi im Januar haben? Und wenn dann die Eperi bei uns kommen, dann lampen sie mir zu sämtlichen Körperöffnungen aus. Oder? Warum kann ich mir nicht eben den Genuss steigern, indem ich darauf warte? Aber wir leben doch. Alles muss jetzt passieren, subito, sofort. Alles und zu viel und so. Und damit machen wir uns alles kaputt.
Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt auch in dem, um wieder auf etwas, das sehr konkret realisierbar ist, auch im Zusammenhang mit dem, was Sie gesagt haben, das letzte Jahr haben alle Hoffnungen gehabt.
Ja.
Was mich erstaunt hat im Kontakt mit den Menschen aus dem Osten, ist, wie unwahrscheinlich wirkungsvoll unsere Public Relations Firmen, unsere Werbefirmen sind, mit was für Bildern, dass die Menschen getränkt worden sind während Jahren jetzt und was sie sich für Illusionen machen über unsere westliche Gesellschaft. Und wir stellen ja jetzt wieder fest, eine unwahrscheinliche Kontrolle, die ausgeübt wird von diesen sogenannten kommerziellen, nicht politischen, sehr harmlos scheinenden Werbefirmen, die sowohl im Fernsehen wie in allen anderen Lokalmedien, zum Glück ist das beim Lora nicht der Fall, sich hineinschleichen und eine unwahrscheinlich wichtige Rolle spielen. Und durch das dann genau die Phänomene auch bewirken, wo Sie jetzt geschildert haben. Indem uns Bedürfnisse geschaffen werden. Also ich habe eine sehr grosse Wut gegen die ganzen Werbespezialisten, Werbeleute, weil die Art, wie sie uns die Gadgets und die Bedürfnisse unterbreiten, das ist eine Wissenschaft, aber ich kann bei diesen Seiten und bei diesen Sachen, die man hört, entweder auf den Knopf drehen, abstellen, oder dann kann ich eine Zeitung zumachen, oder da kann man also nur noch eine Verweigerungshaltung haben.
Ja, aber es ist offenbar, jetzt gerade wenn man an Osteuropa denkt, für Leute, die zwei Generationen, oder man kann sagen, ruhig gute drei Generationen lang wirklich zu wenig hatten, ist es relativ billig von unserer Seite, aus unserer Übersättigung heraus, sagen, Kinder, passet auf. Die sagen sich, ja, Kuchen, passet auf, jetzt wollen wir es zuerst auch einmal haben. Und das ist auf eine Art einfühlbar. Was mir dort am meisten Angst gemacht hat, und zwar im Moment, also 9. November 1989, wo die Mauer gefallen ist oder wo die ersten Steine rausgebrochen worden sind, habe ich gedacht, mein Gott, pressiert nicht zu fest. Am meisten Angst hat mir das Tempo gemacht. Übrigens schon ab 1985, wo der Gorbatschow ans Ruder kam. Und ich denke, das ist nicht möglich. So schnell würde man nicht einmal den kleinsten Kanton in der Schweiz von Grund auf den Kopf drehen. Aber, auf den Kopf stellen. Aber wie soll man das, wie soll das funktionieren bei einem Völkergemisch, wie es die Sowjetunion ist, mit diesen verschiedenen Kulturen, in so verschiedenen Klimaregionen gross geworden, mit verschiedenen Religionen. Also, da kann man nicht einfach den Deckel lupfen und sagen, so, jetzt haben wir die grosse Freiheit. Das Gegenteil wird zwangsläufig entstehen. Nämlich das Krach untereinander, wo bis jetzt unter dem Deckel war, wird jetzt plötzlich wieder virulent. Ich meine, sind wir doch ehrlich, was haben wir gewusst von dem Konflikt zwischen Rumänen und Ungarn? Gar nichts. Unter dem Deckel, oder? Und das kommt jetzt alles wieder. Und in dem Tempo, wie man das wollte, durchboxen, da ist mir schon immer schwindelig geworden. Auch übrigens in dem Tempo, wie die DDR aufgelöst worden ist. Und ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Da gibt es noch Schwierigkeiten. Sie sind jetzt einfach einmal unter einverliebt worden vom Rest von Deutschland und müssen jetzt schauen, wie sie sich durchwurschteln. Aber auch dort sind natürlich alle die Kräfte, die mit dem Menschen zu tun haben, die mit der Menschlichkeit zu tun haben, die sind überrollt worden. Dabei wollte ich keineswegs als wirtschaftsfindlich angeschaut werden. Das bin ich nicht, das möchte ich aller Form sagen. Denn es ist ganz klar, wo man zu wenig hat, ist auch kein Frieden. Das müssen wir also sehen. Sonst heuchelt man etwas Gottserbärmliches. Nur wie es uns oben rauskommt. Den anderen das Minimum nicht wollen gewinnen und sagen, lernen ein bisschen von unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Dann sagen sie, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt wollen wir endlich mal genug haben. Und dass man nur kann, dort die Freiheiten, wo wir möchten, dass sie jetzt auch überkommen, kann garantieren, wenn man die Wirtschaftssituation in den Griff bekommt. Das ist mir absolut klar. Und der Gorbatschow wird scheitern oder ist schon gescheitert, wie ihm das nicht gelungen ist. Weil sie jetzt zwar Glasnost haben, aber nichts von Perestroika. Nichts ist passiert mit der Umwandlung. Es geht ihnen noch schlechter als voran. Und dann da zuschauen mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, es wird dann schon kommen, wartet nur, haben ein bisschen Geduld. Und dass sie in dieser Situation jedem Wirtschaftshai aufsitzen, der sich jetzt natürlich breit macht, und der Mafia, die sich dort dann auch breit macht, aufsitzen, das ist sehr einfühlbar. Und die sehe ich eben sehr schwarz.
Wir waren sehr schockiert, als wir mit Freunden aus Ostdeutschland in Straßburg waren, Europarat und Europaparlament. Was uns darum gegangen ist, die Situation der Landwirtschaft in der ehemaligen DDR dort bekannt zu machen. Weil dort findet wirklich die komplette Liquidation statt. Es wird alles zerstört, was noch vorhanden war an Strukturen, wo ja auch von den Leuten von dort verlangt worden ist. Man muss es ändern. Man muss die überdimensionierten, komplett anonymen Betriebe muss man ändern. Das ist von den Leuten in der DDR auch verlangt worden. Aber nicht auf die Art, dass sie einfach aufgekauft und liquidiert werden, wo es ein stark entwickeltes, industrialisiertes Zentrum geben wird und eine unterentwickelte, verlassene Peripherie. Die Leute sind dann auf haben wir Lehrer kennen und haben unter anderem wollen, dass man versucht, von einer breiteren Öffentlichkeit, vom Ausland her, versucht, einen Einblick zu bekommen in die Situation in diesen Ländern. Und wir sind wirklich schockiert gewesen, was den Wissensstand anbetrifft in Straßburg. Nämlich, dass die zwar das Zentrum von Europa sind und im Prinzip in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicher an Bedeutung werden gewinnen, aber dass sie bis jetzt, ich rede jetzt vor allem vom Parlament, völlig abseits gestanden sind von der Realität in diesen Ländern. Und sie sind ja auch im Europarat und wären auch gut platziert, darüber ein paar Worte zu verlieren, weil das hat auch mit Informationen zu tun, dass die überhaupt nicht fließt. Trotz dem Fall von der Mauer muss man feststellen, dass über die Realität in diesen Ländern sehr wenige Informationen da vorhanden sind.
Da gibt es einiges dazu zu sagen, ja.
Und was gibt es auch dort wieder die Frage, also was sind vielleicht andere Modelle, die könnten helfen, ja. dass man dem abbekommt?
Also zuerst muss man vielleicht doch mal anerkennen, dass es gar nicht denkbar war bis jetzt, dass der Europarat, der damals 23 Länder, sich hat können genau ins Bild setzen über das, was in Osteuropa passiert ist, in Mittel- und Osteuropa. Sondern er hat zuerst eben den Fall von der Mauer gebraucht, bis wir etwas gewusst haben. Und jetzt darf ich Ihnen vielleicht noch etwas Positives sagen, dass ich nicht als totale Schwarzseherin und Schwarzmalerin da über die Welle gehe. Es war eine Schweizer Initiative gewesen, und ich sage das da mit einem gewissen Schmunzeln, von Peter Sager, der gesagt hat, wir müssen als allererstes jetzt den europäischen, osteuropäischen Ländern das erste Mal den Gästestatus im Europarat geben. Dass sie sofort dazugehören, dass sie wissen, dass sie neu mit dazugehören. Und das haben sie auch wollen, damit sie irgendwo aufgefangen sind in dieser für sie neuen Welt, die ja einfach bei der Berliner Mauer aufgehört hat. Und dass sie überhaupt Ansprechpartner haben, die Parlamentarier sind in ihren Ländern und damit auf der parlamentarischen Ebene Kontakt bekommen. Und das ist ganz entscheidend. Und dann hat man gesagt, gut, und der nächste Schritt, auch das ein Kind von Peter Sager und der Schweizer Delegation. Ehre, wem
muss
Ehre,
das so hervorgehoben
werden? Ehre, wem Ehre gebührt. Ich bin ein Mensch, der sich sehr einsetzt für Fairness auf allen Seiten.
Das klingt jetzt schon fast wie Schleichwerbung, würde ich sagen.
Nein, das möchte ich da hin und gerade an da
mit dem
sagen.
Ja, wir haben mit dem, vom Sonntagsgipfel aus mit dem Herrn Sager schon ein oder zwei kleine Clinch im Zusammenhang mit der Nicaragua. Aber das ist ein anderes Kapitel, wir sind jetzt in der Ostpolitik.
Und genau, und darum soll man das bitte schön auch anerkennen, oder? Und er hat dort Sachen gemacht, die übrigens, weil er natürlich so eine riesige Kenntnis hat vom Osten, noch aus der anderen Sicht, ist er natürlich auch der gewesen, der am schnellsten hat können agieren und am schnellsten etwas durchgebracht hat. Und sein Modell war dann gewesen, dass wenn kann ein Staat von diesen neuen Staaten ganz Mitglied werden, Vollmitglied werden, nämlich wenn dort in den verschiedenen Staaten freie, pluralistische, demokratische Wahlen stattfindet. Und das hat jetzt weitgehend überall stattgefunden, außer Rumänien. Das ist noch nicht ganz so, wie es sollte sein und auch sonst nicht. Und jetzt sind wir auch schon sehr skeptisch. Aber so habe ich zum Beispiel die Gelegenheit gehabt, als Wahlbeobachterin nach Bulgarien zu gehen. Und wo die Wahlen stattgefunden haben, haben die Staaten können Antrag stellen auf Aufnahme in Europarat. Und das erste Land, das wir jetzt aufgenommen haben, das voll dabei ist, ist Ungarn. Als zweites wird jetzt Tschechoslowakei kommen. Als drittes Polen. Wie es dann mit Bulgarien und mit Rumänien weitergeht, wissen wir nicht. Damit ist ein ganz wichtiger Schritt zu einer Informationsmöglichkeit von beiden Seiten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, überhaupt möglich. Erst jetzt erfahren wir ja, in was für einem Ausmaß dort ökologische Schäden entstanden sind durch die Form von Wirtschaft. Wiederum, es ist halt etwas, was zusammengehört, oder? Und was man allenfalls machen kann. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die absolute Bodenkatastrophe, Wasserkatastrophe, die herrscht in diesen Ländern, den Westen aufrüttelt und sagt, passet mal auf, die Grünen sind nicht einfach irgendwelche hirnlose Spinner gewesen, sondern das kommt raus, wenn man nicht aufpasst. Und da habe ich dort habe ich also einige Hoffnung, wenn sich die Weltlage nicht verschlechtert jetzt im militärischen, auf dem militärischen Sektor, dass man dort herausfinden kann, auch von westlichen Seiten, und es tagert schon ein bisschen, dass Ökologie und Ökonomie kein Gegensatz ist, sondern sich gegenseitig bedingt. Und dass man im Osten von Europa muss helfen mit Wirtschaftsmaßnahmen, die gleichzeitig ökologisch tragbar sind. Und dort habe ich eine Hoffnung, und zwar aus einer ganz schlitzohrigen Überlegung, weil man damit Geld verdienen kann. Und alles, was irgendwie geldträchtig ist, scheint erfolgträchtig zu sein, ob uns das passt oder nicht, es ist so. Und wenn man das kann ökologisch richtig machen, dann können sie von mir aus sich dumm und dämlich verdienen. Hauptsächlich ist, wir retten einmal unseren Boden, unsere Gewässer, unsere Luft, sodass wir alle miteinander nicht in Luxus untergehen.
Um den Bogen vielleicht zu schliessen, jetzt kommen wir sicher bald zum Ende zu dem Gespräch, das noch überhaupt nicht abgeschlossen ist und wo im Prinzip nur angerissen werden. Wir reden von den Erdbeeren, wir reden vom CNN, wir reden vom Golfkonflikt, wir reden von irrsinnig vielen Sachen. Aber trotzdem, um den Bogen noch mal zu schliessen, jetzt, wir haben angefangen von der Mediensituation im Zusammenhang mit dem Golfkonflikt, ausgehend vom Beispiel von der Information, die wir bekommen von Österreich. Und es gibt ja auch eine Medienentwicklung im Osten jetzt. und wie schätzen Sie die ein? Was für Informationen sind bei Ihnen zusammengekommen? Und was sind da die Schritte oder die Initiativen, die von einem Gremium wie im Europarat ausgeht? Ich möchte betonen, der Unterschied vom Europarat zum Europaparlament. Der Europarat ist ein sehr breites Gremium, wo eigentlich schon jetzt Strukturen könnten drin wachsen von einem gemeinsamen Haus. Von einem gemeinsamen Haus, wo der parlamentarische Ausdruck im Europarat finden könnte, im Gegensatz eben zum gemeinsamen Markt, zu der Europäischen Gemeinschaft, wo ja das Europaparlament hat. Ich meine, das ist wichtig, dass man den Unterschied macht, Europarat ja. Und Europaparlament, weil sehr viele Hörer und Hörerinnen immer wieder die Konfusion machen. Aber der Europarat hat Initiativen genommen oder nimmt Initiativen. Es gibt Kommissionen, die zum Teil die Situation anschauen, die Mediensituation, und ich glaube, sie machen auch mit in dieser Kommission. Jetzt, wie sieht das da aus? Kann man das zusammenfassen? Was für eine Öffnung gibt es da? Ist da einfach der Westen mit den Medientrusts, wo voll einfährt? Oder gibt es da lokale Initiativen, gibt es eine Liberalisierung, gibt es Möglichkeiten von einer Öffnung im Sinn, wie wir es eigentlich eher vom LoRa da verstehen, also nicht kommerzielle Lokalkommunikation und einen gewissen Meinungspluralismus, der aber nicht kommerziell dominiert wird. Also weder staatlich noch kommerziell dominiert wird.
Also was Sie da ansprechen, ist ein riesen Thema natürlich.
Richtig, ja.
Groß
für 10 Minuten.
Das kann man wohl sagen. Ich versuche ganz schnell zu sagen, also vielleicht nochmal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben, was ich ganz entscheidend finde. Der Unterschied zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europarat. Der Europarat ist das älteste Gremium, das grösste Gremium. Inzwischen sind wir 24 Staaten, werden demnächst 26 sein. Und es ist entstanden nach dem Krieg 1949, wo man einfach gesehen hat, dass Werte wie Menschenrecht, Kultur, Umwelt total untergegangen sind. Es ist also, wenn man so will, vielleicht ein moralisches Gremium. Man kann sagen, ja, darum sind wir so schwach. Ja, richtig. Moral ist immer an einem schwachen Ort, oder? Ethos ist immer an einem schwachen Ort. Werte wie Kultur und Umwelt und Menschenrecht, das ist wieder etwas, das kein Geld bringt, sondern Geld kostet. Oder? Im Gegensatz zum Europäischen Parlament, wo die 12 EG-Staaten ein Parlament bildet, wo auch machtlos sind vor der Hand oder relativ machtlos, wo aber doch halt aus der EWG, aus der Wirtschaftsgemeinschaft herausgekommen ist, was ich nicht prinzipiell jetzt einfach möchte verdunnern. Aber sie sollten natürlich jetzt auch sich langsam ausweiten und die anderen Aspekte vom öffentlichen Leben mit berücksichtigen, was übrigens jetzt also im Tun ist. Jetzt, was die Medien anbelangt, hatte ich Gelegenheit gehabt, weil ich in der Kommission für Kultur und Erziehung bin, im letzten Jahr, Ende Oktober, ein Kolloquium, das zweite Medienkolloquium West-Ost, zu präsidieren. Und ich habe dann das Thema, das ursprünglich vorgesehen war, über den Haufen gerührt, weil ich das nicht so wichtig gefunden habe, sondern ich habe mir gesagt, wenn wir schon Gelegenheit haben, genau ein Jahr nach dem Fall von der Mauer eine Sendung zu haben, dann würde ich eigentlich einmal fragen, was war heute vor einem Jahr? Wäre das alles möglich gewesen, die Entwicklung, ohne, und jetzt betone ich nochmal, die elektronischen Medien, nicht die Presse, weil dazu braucht es Sprachkenntnis, Lesekenntnis, was wirklich eine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und man kann es viel besser zensurieren und an den Grenzen aufhalten. Aber das Fernsehen hat dort natürlich eine eminente Bedeutung gehabt. Ich behaupte nicht in Bezug auf die Entwicklung an sich, aber auf die Beschleunigung dieser Entwicklung. Der Dominoeffekt meines Erachtens ist ausgelöst worden durch die elektronischen Medien. Denn auch ein Rumän, der nicht Deutsch kann, ein Bulgar, der nicht Deutsch kann, ein Jugoslaw, der nicht Deutsch kann, weiss, das, was ich da sehe, wo über den Satellit reinkommt, das Bild ist Berliner Mauer. Und auf dieser Mauer wird getanzt. Und da werden Steine rausgebrochen und niemand schiesst. Das hat natürlich eine absolute Signalwirkung gehabt, in der ganzen Entwicklung von Osteuropa. Das wäre an und für sich sehr positiv. Und dann habe ich mir aus dieser Situation die Frage gestellt, die dann das Thema war von dem Kolloquium, was passiert jetzt mit den ehemaligen Staatsfernsehen, Staatsradio? Also wie schaffen sie den Schritt vom Sprachrohr von der totalitären Macht zur vierten Gewalt. Also der, die es eigentlich kontrollieren sollte. Und wie gesagt, damals habe ich noch nicht gewusst, was CNN ist. In dem Sinn, oder, wie wir es heute haben. Und dann haben wir uns überlegt, und da ich ursprünglich vom Theater komme und mir bei allen grossen Komplexen, wo ich mir muss irgendwann so einen ersten Weg reinbahnen muss, stelle ich mir die Frage, die jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, die auf die Bühne kommt, jedes Mal, wenn er auf die Bühne kommt, muss können beantworten. Wer bin ich, was will ich, wohin gehe ich? Also, wer bin ich, heisst in dem Fall, wer sind wir? Wir sind der Europarat. Wir sind parlamentarische Delegationen aus allen den Ländern, die Mitglied sind vom Europarat. Wir haben parlamentarische Erfahrung in unseren Ländern, kennen unsere Gesetze und können in dem Moment, und jetzt kommt die zweite Frage, was will ich? Wir wollen euch im Osten ein Modell zur Verfügung stellen, wo ihr reingüchseln könnt, wo ihr könnt da einen Schnipsel rausnehmen könnt, dort einen Punkt berücksichtigen, jetzt, wo ihr dran seid, eure neue Gesetzgebungen zu entwerfen und eure neue Medienform zu geben. Das ist ein hochinteressantes ein Gespräch, das wir dort hatten.
Und,
das Problem, ja.
Ist es nicht so, dass das Modell von der SRG mit diesen drei Regionalprogrammen, das heisst mit diesen drei verschiedensprachlichen Hauptprogrammen, effektiv könnte ein Exportartikel sein?
Ist es. Ich danke für den Hinweis. Übrigens, als Schweizer Vertreter ist dann der Blum gekommen, der Radiodirektor, und hat das, weil er einmal Nationalrat war, oder? Hat dann das entwickelt, wie wir müssen, in einem Land, wo eins der kleinsten der Welt ist, drei Vollprogramme machen, Radio und Fernsehen, und im Radio noch drei Programme, und mit einem minimalen Geld, also nur um eine Klammer aufzumachen, die ganze SRG hat so viel Geld wie das ZDF für ein Programm. Ne? Also nur mal zum Sagen, es gibt auch eine Grenze vom Geld, wo man dann nicht mehr Qualität garantieren kann. Also das nur nebenbei. Aber natürlich genau die, auch Belgien, die Staaten, die Sprachminderheiten haben oder verschiedene Sprachen haben, die sind gerade in der Tschechoslowakei, denn wir haben das in Prag gemacht, von grosser Bedeutung, weil sie natürlich Tschechen und Slowaken grosse Schwierigkeiten jetzt überkommen, wo sie nicht mehr unter dem Deckel sind vom Totalitarismus. Und das kann ihnen helfen. Wir haben aber auch gleichzeitig gesagt, nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir kommen jetzt als die reichen Onkel aus dem Westen und sagen euch armen Neffen und Nichten, wie man es macht. Das haben wir auf jeden Fall verhindern, sondern wir haben sie auch gewarnt. Und da kann ich mich erinnern, ist ein polnischer Fernsehdirektor oder Radiodirektor dabei gewesen. Einer der brillantesten Leute, die ich auf diesem Sektor je kennengelernt habe. Der hat gesagt, so, und jetzt erzählt euch doch einmal bitte, was bei euch Letz läuft. Dort, wo das Kommerz reinkommt. Sonst mache ich euch verantwortlich, wenn es dann bei uns auch Letz läuft. Und dann habe ich sagen, so, jetzt rede ich nicht als Parlamentarierin, nicht als Politikerin, sondern ich rede als ehemalige Fernsehjournalistin, die sehr wohl weiss, was es bedeutet oder bedeuten könnte, unter Druck zu geraten. Und jetzt muss ich Ihnen einfach sagen, ich zweifle daran, dass ich, wenn mich Coca-Cola gezahlt hätte, um ein Beispiel zu nennen, oder irgendeine Firma gezahlt hätte, dass ich beispielsweise während 3,5 Jahre an einer Psychiatriereihe hätte arbeiten können, übrigens die erste in Europa. An einer Minderheitensendung par excellence. Und das habe ich können in dem Medium, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich eine ganz merkwürdige und eine bemerkenswerte Feststellung können machen, dass sie die Länder, die dort vertreten waren, sind die Ostländer, einen Horror haben beim Wort öffentlich. Sie gehören dann Staat und Staat ist für sie das im Prinzip zu Bekämpfende. Und dann habe ich dann am Schluss müssen sagen, hört, bitte lehret ein anderes Verhältnis bekommen zum Staat, wo nämlich ihr seid. Die Ostdeutschen haben gesagt, das Volk sind wir. Und das müsst ihr neu lehren, dass ihr der Staat seid. Und öffentlich-rechtlich heisst nicht Staatstotalitarismus, sondern heisst eine Trägerschaft bilden, die demokratisch zusammengesetzt ist, zum Beispiel zu einer irgendeiner Mischform von öffentlich-rechtlich mit Werbung allenfalls, wie es anders offenbar nicht geht. Und dann hat wiederum der Paul gesagt, schauen Sie, Werbung ist für uns keine Quelle, keine Finanzquelle. Ganz einfach deshalb, weil wir zu wenig Güter haben zum Verkaufen. Alles, was wir herstellen, was auf dem Markt ist, wird verkauft ohne Werbung, weil es zu wenig hat. Das fängt erst an, ein Thema zu werden, wenn wir zu viel haben und jetzt muss sich das beste Produkt durchsetzen. Wie kann das gehen? Nur durch Werbung. Und dann kommen wir auch über die Werbung wieder zu Geld. Also das Problem Nummer eins dort ist, dass sie kein Geld mehr haben für die Medien. Und wie sollen sie sich finanzieren? Und jetzt ist natürlich das, was Sie am Anfang gefragt haben, kommen da nicht jetzt wiederum unsere Finanzhaie? Ich denke an einen Berlusconi, an einen Maxwell, der ja tschechisch ursprünglich und so weiter. Und fressen wie voran im politischen Sinn, wird jetzt das alles nach westlichem Muster gefressen. Und die lassen sich in ihrer Verzweiflung und im Moment ganz gern fressen, weil das wenigstens Geld gibt. Also was können wir machen? Und ich habe dann auch die Frage gestellt, ist es möglich, dass abgesehen von den Gesetzesvorlagen, die wir ihnen gerne zur Verfügung stellen, jedes Land, das sie anfordert, wird ihre Gesetzesvorlagen zur Verfügung stellen, damit sie sich ein bisschen orientieren können, was es gibt. Aber Geld haben sie damit immer noch nicht. Aber ist es denkbar, dass sie ihrer Bevölkerung zumuten, dass sie mit den Gebühren ein bisschen hochgehen? Und dann haben sie etwas Erschütterndes gehört. Die Schweizer zahlen ungefähr pro Tag 1 Franken Mediengebühr für die SRG. Also, für, dass sie können bis zu 30 Programme schauen am Fernsehen und xx Radioprogramme hören. 1 Franken pro Tag. In der Tschechoslowakei, umgerechnet, zahlen sie 40 Rappen pro Jahr. Das ist natürlich dermaßen niederschmetternd, dass selbst wenn man ihnen würde sagen, ihr müsst 40 Rappen pro Tag zahlen, wäre es immer noch viel, viel, viel zu wenig, um halbwegs vernünftiges Fernsehen zu machen. Und das ist jetzt das ganz grosse Problem, das für mich aber nur der Ausdruck ist von der Wirtschaftskatastrophe, in denen sich diese Leute zurzeit noch befinden. Und das ist ganz klar, wenn man ein Wirtschaftssystem so auf den Kopf stellt, dann geht es zuerst katastrophal schlechter, als es vorher gegangen ist. Vorher haben wir zwar wenig gehabt, und schlecht, aber das hat gerade jemand gelangt, Hunger hat niemand gehabt. Und jetzt im gesamten Wirtschaftsbereich ist es sehr wohl möglich, dass es Arbeitslosigkeit und dadurch Hunger und Obdachlosigkeit und all das gibt. Das ist der Preis. Und das ist natürlich wiederum ein ungeheurer Gefahrenherd für revolutionäre, umstürzlerische, aber reaktionäre Kräfte. Und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Im ganzen europäischen Umfeld ist eine mögliche Heraufbeschwörung und Wiederaufstieg eines Faschismus durch den Nationalismus bedingt und durch die katastrophale Wirtschaftslage, so wie wir sie in den 30er Jahren.
Gut, ich glaube, wir sind ans Ende gekommen jetzt, obwohl wir nicht ans Ende gekommen sind, weil es ist einfach, ich stelle immer fest, wenn wir jetzt miteinander diskutiert haben, da kommen einem bei jedem dritten Satz einem im Sinn, man müsste eigentlich jetzt das Thema noch wirklich weiterentwickeln, weil es wichtig wäre und es gäbe sehr viele konkrete Informationen, weil unser Sendegefäß trotz aller Ruhe und der Zeit, die man hat, miteinander können zu reden, trotzdem auch beschränkt ist, möchte ich noch einen Hinweis machen für die Hörer und Hörerinnen, die Französisch lesen können. Und zwar möchte ich empfehlen, im ganzen Zusammenhang Medien, aber auch die Situation im Osten, einen hervorragenden Artikel in der Zeitung Le Monde Diplomatique von Jean-Marie Chauvier, Ausgabe Februar 1991. Ein Artikel, wo wir jetzt leider keine Zeit haben, kurz darauf einzugehen, ausführlicher. Und wir können nur darauf hinweisen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Artikel, wo die Konflikte und viele Ansätze, die jetzt in der Diskussion erwähnt worden sind, versucht in einem ruhigen, nämlich relativ langen Stil darzulegen und sehr viele Hintergrundinformationen hat, wo man nur jetzt darauf hinweisen können. Also, wir möchten das wärmstens empfehlen, den Artikel zu lesen, «Le Monde Diplomatique» von Jean-Marie Chauvier. Der Artikel heißt «Imposer un pouvoir fort en Union Soviétique?» Fragezeichen. Also, soll eine zentrale, starke Macht in der Sowjetunion wieder sagen haben. Das ist zum Abschluss von dem Gespräch mit Verena Grendelmeier, wo wir danken, dass sie bei uns an Sonntagsgipfel gekommen ist. Und wir hoffen, dass wir in einem späteren Moment mal einen Fragenkomplex könnten diskutieren mit Ihnen als Europaparlamentarier, nämlich
sagen Europa. Sagen Sie jetzt bitte nicht Europaparlamentarier.
Nein, Entschuldigung. Europarätin.
Ja, richtig, was immer. Aber sonst gibt es wieder die richtig. Verwechslung, oder?
Europarätin, weil die Schweiz ist ja nicht im Europaparlament, sondern nur im Europarat, damit es jetzt noch mal ganz präzise ist, über das Europa von der Zukunft. Weil man kann feststellen, dass im Europa von der Zukunft ein gewisses Demokratiedefizit existiert. In der Schweiz wird sehr stark über Europa diskutiert. Wir haben gehört gestern, dass die SVP sogar eine gewisse Öffnung gegenüber Europa beschlossen hat, auch in ihrem Parteiprogramm. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel und wir hoffen sehr, dass wir im Verlauf der nächsten Wochen und Monate mal noch zu dem Thema mit Ihnen ins Gespräch kommen im Rahmen von einem Sonntagsgipfel. Ich danke Ihnen vielmals.
Ich danke.
Sonntagsgipfel Radio Lora. Verena Grendelmeier hat das Studio verloren. Und wir kommen jetzt zum Dama, zum Zafi Mahaleo Rausolo von Rausolo. Ganz ein komplizierter Name. Der Dama, wir haben es am Anfang von der Sendung gesagt, ist Gründer von der populärsten Musikgruppe in Madagaskar, die 1972 entstanden ist, während der Streik der Schüler und Studenten, wo die Ablösung vom neokolonialen Regime gebracht haben, 1972, also vor mehr als 18 Jahren. Und damals ist eine Gruppe entstanden, die geheissen hat Mahaleo, das sind der Dama und seine Freunde gewesen. L'origine de Mahaleo. Le nom, ça vient d'où?
Le nom Mahaleo, ça vient de mon nom, mon prénom, qui est Zafi Mahaleo.
Der Gruppenname ist gekommen von seinem Vornamen, eben, wo heisst Zafi Mahaleo. Und
ça veut dire,
das heißt,
le petit-fils qui aura une certaine indépendance.
Der kleine Sohn, der eine gewisse Unabhängigkeit haben wird. Das ist die Übersetzung von Zafi Mahaleo.
Et maintenant, le nom du groupe, c'est Mahaleo. Mahaleo, c'est dire. Qui essaie d'avoir une indépendance.
Und Mahaleo würde heissen in unserer Sprache übersetzt, die, die eine gewisse Unabhängigkeit möchten behalten.
Et le nom est donné par les étudiants en 1972 pendant les grèves.
Und der Name ist also entstanden während 1972, während dieser Streiks von den Schülern und Studenten.
C'est pas nous qui avons donné le nom.
Sie haben den Namen eigentlich nicht gefunden, sondern das sind Studenten, die ihn gegeben haben.
Et le groupe est né aussi pendant la grève. On n'a pas pensé à créer un groupe artistique.
Und die Gruppe ist entstanden, die Musikgruppe, ohne dass sie eigentlich im Sinn gehabt Künstlergruppe zu werden, eine Musikergruppe zu werden.
Avant, les jeunes chantaient en français et en anglais.
Vor 1972 haben die Jungen vor allem Englisch und Französisch, also die Sprache der Kolonisatoren, gebraucht.
Rare sont les jeunes qui chantent en malgache.
Ganz selten hat man ein paar Junge gefunden, die malgache gesungen haben. Mm-hmm.
Et la grève de 72, c'est une, quelque sorte, une révolution culturelle malgache.
Und 1972 kann man betrachten als eine Art kulturelle Revolution in Madagaskar.
Pour revendiquer la culture malgache.
Um die madagassische Kultur zu fordern.
Et nous avons commencé à chanter avec des instruments très simples, de guitare acoustique, des flûtes et avec des percussions très simples de Madagascar.
Und sie haben dann angefangen zu spielen mit Gitarre, mit ganz einfachen Instrumenten, Flöten und Schlaginstrumenten, Perkussionsinstrumente von Madagaskar.
Parce que avant la mode c'est les instruments électriques.
Vorher ist Mode natürlich gsi die elektronischen Instrumente.
Et le texte aussi, nous avons commencé à chanter avec des textes qui racontent la vie quotidienne.
Und sie haben auch Texte gemacht, Texte, wo das tägliche Leben beschreiben.
Que ce soit les espoirs des gens, que ce soit les désespoirs des gens.
Oder die Verzweiflung von den Leuten.
On chante l'amour.
Über die Liebe.
L'amour aussi.
Der Tod.
Les problèmes sociaux qui existent dans la société.
Die sozialen Probleme in der Gesellschaft.
La délinquance.
Über die Delinquenz.
Et l'exode rural.
Und auch über die Landflucht.
Les problèmes de chômage.
Über die Arbeitslosigkeit.
Et tout ce qui se passe dans la société.
Alles, was eigentlich in der Gesellschaft passiert.
Voilà.
Et tout ça en malgache. Und das alles madagassisch.
Ja, malgache, oui.
Et tous ces chansons, ils étaient tout de suite devenus des chansons très populaires.
Oui.
Avec quelles chansons vous avez commencé?
On a commencé avec
une
chanson qui raconte l'histoire d'un père de famille.
Sie haben angefangen mit einem Lied, wo Geschichte von einem Vater, von einem Familienvater erzählt.
Qui est quitté par sa femme.
Wo verloren worden ist von seiner Frau.
Avec cinq gosses dans les bras.
Mit fünf Kindern.
Dans les bras. Et le matin, il se lève.
Und am Morgen ist aufgestanden.
Non pas de bonne humeur.
Nicht gut gelohnt.
Mais avec tous les problèmes qu'il va affronter dans la journée.
Aber mit allen Problemen, die er während dem Tag kennenlernen wird, weil er ja die fünf Kinder.
Et on avait 18 ans qu'on avait chanté cette chanson.
Und sie sind 18 Jahre alt, als sie die Lieder gesungen haben.
Et ça, c'est devenu le tube. De 1972.
Und das ist dann das populäre Lied worden von 1972.
Et nous n'avons plus, nous n'avons pu, et nous avons toujours sollicité par des gens à chanter.
Und sie sind immer wieder aufgefordert worden von den Leuten.
Et jusqu'à maintenant, on continue toujours à chanter.
Und bis jetzt immer wieder müssen sie das Lied auch ihrem Repertoire führen.
Le groupe n'est pas un groupe professionnel.
Man muss sagen, dass die Gruppe keine professionelle Musiker sind.
Oui, mais nous chantons pendant les temps libres que nous avons.
Sie singen ihre Freizeit. Comment il est composé ce groupe?
Et le groupe est composé de
wie setzt sich die Gruppe
zusammen? 9 Member actuellement.
9 Mitglieder gibt es in dieser Gruppe.
Et il y a 3 médecins.
3 Ärzte.
Et puis 3 sociologues aussi.
3 Soziologen.
Il y a technicien de son.
Un Tontechniker.
Il y a aussi un autre qui travaille dans le ministère de Tourisme.
Und ein weiterer, wo im Tourismusministerium arbeitet.
Voilà, oui. Voilà à peu près la composition du groupe. Et je crois que j'ai pas oublié.
Ouais. Et puis tu es maintenant en Suisse pour quelques jours, depuis quelques semaines déjà.
Oui.
Et qu'est-ce que tu as vu? Quelles sont tes impressions? Was sind deine Eindrücke jetzt, wo du seit ein paar Wochen in der Schweiz bist und in Europa?
Oui, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de rester un peu plus longtemps en Suisse.
Das erste Mal, wo ich noch ein bisschen länger kann in der Schweiz bleiben.
Mais avant, on ne fait que passer.
Vorher sind sie nur immer vorbeizogen.
Donc, j'ai profité de visiter un peu.
Und darum hat er profitiert davon,
la Suisse,
die Schweiz ein bisschen kennenzulernen.
Non seulement à travers la ville.
Nicht nur in der Stadt, sondern...
Mais la campagne aussi.
Auch auf dem Land.
Et j'ai remarqué que c'est le même problème que chez nous, qu'ici. Il y a aussi la contradiction ville-campagne.
Und hat festgestellt, dass auch da der große Widerspruch zwischen Stadt und Land existiert.
Et surtout sur le problème culturel.
Und vor allem auch das kulturelle Problem.
On a l'impression que
la
culture suisse,
dass die Schweizer Kultur
et la culture de la ville,
die Stadtkultur ist.
Parce que les médias ne font passer que des musiques de d'autres de l'Amérique ou de surtout américains.
Dass man über Medien nur amerikanische Musik hört.
Anglo-Saxon.
Englische Musik hört.
Et on a l'impression que c'est ça la culture de la Suisse.
Man hat eindruck, dass das Kultur ist von der Schweiz.
Mais heureusement que j'ai pu visiter.
Zum Glück hat er besuchen.
Des villages dans la campagne.
Dörfer.
Où il y a encore des musiciens. De Suisse profonde, comme on dit.
Wo es noch Musiker gibt, aus der Ruhrschweiz, wie man sagt.
Et ça m'a beaucoup plu.
Und das hat mir sehr stark gefallen.
Et moi, j'ai constaté que la Suisse a encore une diversité culturelle.
Und er hat sogar festgestellt, dass in der Schweiz noch gewisse kulturelle Vielfalt existiert.
Et heureusement que ça existe encore.
Und glücklicherweise gibt es das noch.
Et ça m'a beaucoup amusé, les blagues. Entre les différentes d'origine, par exemple les Iroquois contre les Balois ou bien les Balois contre les Iroquois.
Was in dem Fall sehr beeindruckt hat, das sind die ganzen Witze, die stattfinden zwischen den Kantönligeist, wie es bei uns heisst, frei übersetzt zwischen den Zürcher und den Basler und den Freiburger und den
Heureusement que vous avez encore ça.
Zum Glück gibt es das noch. Mais, notre société, c'est un modèle enviable. Ist unsere Gesellschaft das Modell, wie man es ins Auge fassen kann?
Oui, si on voit la société dans la ville, là, chacun est pour soi. C'est pas une société des gens qui vivent ensemble.
Wenn man Gesellschaft anschaut in den Städten, muss man feststellen, dass jeder für sich lebt und dass die Leute eigentlich nicht zusammenleben.
Mais c'est une société d'individus, de plusieurs individus.
Dass eine Gesellschaft ist von Einzelmenschen, vereinzelten Menschen.
Oui, qui vivent. C'est la somme de plusieurs individus qui vivent chacun pour soi, mais concentrés dans un même endroit.
Dass eigentlich jeder für sich selber lebt, konzentriert im gleichen Ort.
Voilà. Et on a l'impression que l'individu est isolé.
Man hat den Eindruck, dass der Einzelmensch sehr isoliert ist.
Malgré tous les gens qui vivent, qui sont autour de lui.
Trotz allen Leuten, die eigentlich rund um ihn herum leben. Oui.
Et c'est très rare de voir des gens dans la rue qui s'interpellent et qui se disent bonjour à voix haute.
Und es ist sehr selten, dass man in unseren Strassen feststellen kann, dass sich die Leute Grüezi sagen oder sich etwas zurufen, laut zurufen.
Chacun marche dans un but et, que je ne sais pas, mais chacun marche chacun dans son but.
Jeder läuft in irgendeiner Richtung, irgendein Ziel, das er nicht kennt, aber jeder läuft in irgendeiner Richtung.
Et marche très vite.
Und läuft sehr schnell.
En regardant l'heure.
On va peut-être écouter rapidement encore une chanson de Mahaleo. Vielleicht kann man sagen zu dem, dass das jetzt Ende Februar erscheint, ein Kompaktdisk und eine Kassette. Das erste Mal ein Kompaktdisk in Europa, das erste Mal ein Tonträger, der die Musik sehr gut wiedergeben kann. Es ist ein Live-Konzert aufgezeichnet vom Westdeutschen Rundfunk 1983, wo jetzt erschienen wird und wo man übrigens, und das ist eine Bitte von der Equipe vom Sonntagsgipfel, wo man bestellen kann auch. Die Musik kann man bestellen, weil Mahaleo, obwohl sie sehr populär sind in Madagaskar und das Konzert im letzten Oktober hatten von gegen 25'000 Leuten, haben sie nicht Mittel hier in Europa, eben wegen dem Nord-Süd-Gefälle, das weiss ja jeder Hörer und jede Hörerin, eine Produktion auf die Beine zu stellen. Und sie noch ein weiteres Projekt haben, über das werden wir nachher noch kurz reden. Wir haben also versucht, die Kassetten und den Kompaktdisk herzustellen. Die erscheint jetzt Ende Februar und kann bestellt werden. Kassetten zum Preis von 23 Franken und Kompaktdisk zum Preis von 34 Franken. Die wird per Nachname zugestellt bei der Firma Code Records, C-O-D-R-E-C-O-R-D, Code Records, Steinhauser Straße 21. In 6330 Cham kann man bestellen mit einem einfachen Briefli und dann wird sie Ende Februar zugestellt. Ich tue am Schluss dann von der Sendung die Adresse nochmal wiederholen für die, die jetzt den Stilo oder den Bleistift nicht bereit haben. Wir hören schnell ein Lied vom Dama, respektive von der Gruppe Mahaleo. Man kann mehr hören von dieser Musik, weil wir in der Zeit ein bisschen knapp sind, wenn man sich die Kassette besorgt. Und wir hoffen auch, in den nächsten Wochen und Monaten kann man das immer wieder hören auf dem Radio LoRa. Wir vom Sonntagsgipfel werden dafür sorgen, dass man über Mahaleo ein bisschen redet in unseren Medien. Sie haben ein Projekt entwickelt. Wir haben das schon mal kurz vorgestellt, aber jetzt, wo der Dama da ist, kann er vielleicht kurz darüber reden. Ein Projekt nach dem die Gruppe jetzt schon seit 19 Jahren existiert, haben sie 1986 im Süden von Madagaskar als Vedette vom Land haben sie, gesagt, wir bauen einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen. Vous avez commencé 86 à Morondava, le développement d'une rizière, d'une exploitation agricole.
Nous avons pensé que c'est bien beau de chanter, mais il faut proposer un exemple concret, une alternative pour les jeunes, pour qu'ils puissent sortir des problèmes de chômage qui se trouvent dans la ville.
Sie haben gefunden, es sei zwar sehr schön zu singen und so den Leuten gefallen, aber es sei noch wichtiger, ein Beispiel zu geben, Alternativen aufzuzeigen für die Jungen, die arbeitslos sind.
Et c'est pour ça que nous avons créé ce projet de développement dans la zone rurale pour sensibiliser d'autres jeunes à faire comme nous.
Darum haben sie das Projekt in einem ländlichen Gebiet entwickelt, um andere Jugendliche dazu ermuntern, das ähnlich zu machen.
Et le groupe Mahaleo soutient le projet de Murundav de Madagascar.
Die Gruppe Mahaleo tut also das Projekt von Murundav unterstützen.
Et c'est à travers la musique, le culturel, qu'on soutient le projet. Et nous demandons, nous faisons un appel à tous les auditeurs qui sont sensibles à la musique et à la culture pour nous soutenir avec l'achat de ce disque et cassette.
Mahaleo tut also kulturell und mit der Musik tut sie das Projekt unterstützen. Und er möchte gleichzeitig jetzt aufrufen, alle Hörer und Hörerinnen, die die Sendung hören, mit dem Kauf von dieser Kassette wird auch das konkrete Projekt unterstützt, wo er drin beteiligt ist.
Tu peux nous décrire encore un peu, en quelques mots, le peu de temps malheureusement qui nous reste, parce qu'on avait tellement blablaté, comment ça se présente ce projet?
Eine kleine Beschreibung vom Projekt wird gefragt.
Bon, le projet est un projet agricole. Et c'est une exploitation collective. Nous sommes 17 qui travaillent là.
C'est une gemeinschaftliche, landwirtschaftliche Betrieb. Sie sind 17 Leute, die dort arbeiten.
Mais notre objectif final, c'est créer un centre de formation.
Ihr Endziel ist allerdings, eine Ausbildungsstelle anzubringen.
Mais avant tout, il faut que nous-mêmes, nous maîtrisions bien la technique agricole. Et de l'élevage.
Aber bevor sie so weit sind, müssen sie selber die ganze Technik von der Landwirtschaft und von der Viehzucht gut kontrollieren in den Händen haben.
Parce que il faut faire profiter de notre présence dans le monde rural pour vulgariser quelques techniques améliorées de la région.
Sie wollen mit ihrer Präsenz dort in dem ländlichen Gebiet, wenn sie fördern die Beherrschung von einfache technische Mittel in der Landwirtschaft.
Ce n'est pas un projet pour nous seulement les jeunes, mais c'est aussi un projet pour contribuer au développement de la zone rurale.
Es ist nicht nur ein Projekt für sie, also für die Leute, die dort drauf arbeiten, sondern es ist ein Projekt, das soll allen Jugendlichen vor allem aus dem Gebiet gut kommen.
Et le développement rural n'est pas seulement un développement économique.
Und die Entwicklung von dem ländlichen Gebiet ist nicht nur eine wirtschaftliche Entwicklung.
Mais surtout développement culturel.
Vor allem eine kulturelle Entwicklung.
Das war der Dama. Wir sind eine Minute vor Schluss von dieser Sendung. Der Dama von der Gruppe Mahaleo. Die populäre Gruppe aus Madagaskar, die eben das landwirtschaftliche Projekt aufbauen tut und wo appelliert an möglichst viele Hörer und Hörerinnen. Ich tue es nochmal wiederholen, jetzt die Adresse, über den Kauf von dieser Kassette und von dieser Kompaktdisk mitzuhelfen am Aufbau von dem Landwirtschaftsprojekt im Süden von Madagaskar. Wer mehr darüber wissen will, ich hoffe, jetzt hat jeder Hörer und Hörerin, die es interessiert, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber. Man kann mehr Informationen hören über das und erfahren über das Projekt durch folgende Adresse: Mahaleo oder Schikadraik, aber merkt euch, Mahaleo, Mahaleo, Postfach 2575 in 4002 Basel. Postfach 2575 4002 Basel. Und man kann Kompaktplatten, also Kompaktdisk, CD oder die Musikkassette, die eine zum Preis von 34 Franken, die andere zum Preis von 23 Franken, erwerben, indem man ein Kärtchen schickt an Code Records, COD Records, Steinhauserstraße 21, Steinhauserstraße 21, 63 30, Cham. Ich glaube, Claude, wir sind soweit.
Ja, es ist halbe Punkt. Es bleiben noch ein paar Tage Musik. Auf Wiedersehen.
Ammazziaro hirere nau in rai namarare